ARD Sounds.
Ich kenne ja, das nicht. Bei mir lief bis jetzt immer alles richtig geil
gut,
in meinem Leben.
Ne?
Ja, ich hatte noch nie irgendwas.
Nie.
Bei mir war immer es einfach eine steile Kurve nach oben.
Ja. Wie geht's denn dir heute? Alter, das ist ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Hast du das Gefühl, dass du rehabilitiert bist or whatsoever?
Dein Kopf ist überhaupt nicht ausgelegt für diese ganze Geschwindigkeit, für die Menge, für auch ein Shitstorm eigentlich nicht. Da geht schon voll viel in dir kaputt in irgendeiner Form.
Modifizieren, lol.
Kannst du nehmen. Das Programm für euch modifizieren.
Das finde ich sehr gut, ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, ey, wenn ihr das schon nicht checkt, dann werdet ihr die Sendung auch nicht checken. Weil das ist nämlich witzig, seinen Arsch zu kopieren.
Es
da kannst du sagen,
witzig,
was du willst.
Ich möchte das eigentlich auch.
Ja. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Frieda Levin
und
Finn Johannes Kliemann.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Diesen Monat treffen zwei Menschen aufeinander, die ziemlich gut darin sind, aus Chaos etwas Neues zu bauen. Beruflich wie privat. Beide sind ziemlich gut darin, Pläne über den Haufen zu werfen, neu anzufangen und einfach mal zu machen. Person 1 ist gelernter Mediengestalter, wurde ohne Handwerksausbildung zum Heimwerker-King, verwandelte einen alten Bauernhof in einen Kreativspielplatz und landete später als Musiker auf Platz 1 der Charts. Stillstand war lange nicht sein Ding. Lieber bauen, gründen, Musik machen und die nächste Idee anfangen. Dabei hat Person 1 auch gelernt, dass zum Machen auch Scheitern, Verantwortung und manchmal ein ziemlich radikaler Neustart gehören. Person 2 arbeitete mehrere Jahre in Kommunikation und PR, unter anderem für Sextoys, bevor sie ihren sicheren Job gegen Social Media, Bücher und Stand-up-Comedy eintauschte. Heute macht sie aus Mental Load, Mutterschaft und Millennial-Überforderung Comedy, betrachtet Nachos als emotionales Support-System und bekämpft Lampenfieber notfalls mit einem Landjäger. Bloß nicht stehen bleiben. Das verbindet die beiden höchstwahrscheinlich auf eine Art. Ihr zwei dürft jetzt aber erstmal sitzen bleiben und euch kennenlernen. Freut euch auf Frieda Levin und Finn Kliemann.
Wie geil war dein Landjäger gegen Aufregung, fand ich sehr gut.
Das ist, woher haben die diese Informationen?
Aber stimmt sie denn?
Also ja, beziehungsweise ich muss leider sehr häufig davon aufstoßen.
Ach so, ich dachte abbeißen.
Nee.
Es geht nicht
ja,
aus.
Auch. Also ich finde es eigentlich ein super prima Snack, aber es spricht richtig lange mit mir, so ein blöder Landjäger. Und, weißt du, was mir meine Schwester, ist Ärztin und die hat mir neulich was erzählt, was ich ganz dramatisch fand, und zwar so gepökeltes Fleisch, ja, wurde von der WHO als äquivalent krebserregend eingestuft wie eine Kippe. Wie eine Zigarette. Ja.
Eine Wurst so, in der Größe
so
der Kippe.
Gepökelt,
oder?
Ne? Also so Nitrit und also so Salami, abgehangene Dauerwurst, so ein Gedöns.
Ist ein Landjäger in der Größe eines Landjägers oder ist die Landjäger dann in der Größe einer Zigarette?
Ja, scheiße, das weiß ich natürlich nicht.
Und das ist wichtig.
Ja, das stimmt. Also du meinst die Menge im
Menge
Vergleich
Wurst
zu der Kippe.
Versus die Menge Zigarette sozusagen.
Kippe.
Aber bist du so, wenn du jetzt, also haust du dir wirklich eine Wurst rein, bevor du auf die Bühne gehst? Nein.
Nein.
Okay, nein, ich dachte gerade, das wäre real.
Ich kann mir buchstäblich gar nichts mehr reinhauen. Ich kann auch nicht mehr sprechen, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich bin
so schlimm?
Ja, bin richtig aufgeregt.
Aber du musst trotzdem.
Ja, ja, ja.
Das finde ich so
Weil
krass.
Ab dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, ist es auch alles weg. Das ist super geil. Ist mega der Rausch.
Ja.
Aber davor, so, ich würde sagen, Dreiviertelstunde, Stunde davor geht es mir ganz, ganz schlecht.
Das sagen ja alle, aber in so einer euphorischen Erwartung auf dieses unfassbar tolle Gefühl, was danach kommt.
Ja, euphorisch bin ich davon nicht, aber ich glaube, das ist dann auch gepaart mit meiner Ungeduld. Ich finde es einfach ganz schrecklich, wenn das dann noch immer noch eine weitere Minute verstreichen muss, bis ich da endlich drauf
Aber so ist
kann.
Es doch. Das ist ja das Problem an Live-Spielen, dass du reist und du bist dann morgens um 10 da und abends um 19 Uhr spielst, so die Zeit dazwischen ist.
Ja, aber die kann ich wegdöngseln mit irgendwie, weiß ich nicht,
Wurst.
E-Mail.
Wurstchen,
Landjäger.
Sowas.
Ja, oder halt irgendwie, ja, E-Mails oder halt so rum vor sich her döngseln. Aber exakt diese Stunde davor, wenn ich auch, dann bin ich auch schon fertig geschminkt, irgendwie habe ich auch schon den Soundcheck hier damit.
Eigentlich könntest du loslegen, aber
genau.
Du kannst noch nicht.
Kann auch nicht, genau. Das hasse ich.
Kannst du nicht Crowdwork machen, rausgehen vor die Tür und die da anheizen, schon mal mit denen reden und so?
Nee, das, dann würde ich mir unglaublich viel Pulver verpulvern, weil Crowdwork ist Teil meiner Show. Also,
ach so, okay.
Also ich bin...
Ich habe es noch nicht gesehen.
Nee, ich frage mich sowieso, also ich weiß, dass du es noch nicht gesehen hast, habe ich mir gedacht, dass du es noch nicht gesehen hast. Aber kannst du überhaupt mich vorher,
du warst auf jeden Fall ein, zwei Mal bei mir so auf Instagram irgendwo eingespült.
No shit.
Ja, mit so, wie heißt es, Impersonating, heißt
ja,
das so?
Ja.
Wenn du jemanden spielst, der so eine Rolle hat. Genau, das habe ich ja ab und zu gesehen, wenn du da irgendwie so, du hast ja dann sehr intensive Rollen so. So diese Millennial-Geschichte kannte ich, glaube ich, ein, zwei Sachen habe ich gesehen. Aber... ich habe mich da nicht dann, also ich bin dann das ganze andere, was du offensichtlich noch drumherum tust, will ich jetzt erkunden, weil das finde ich richtig spannend. Einmal dieses keine Angst haben oder das doch trotzdem durchziehen, finde ich jetzt schon sehr beeindruckend.
Ja, aber du bist doch selber auch, gehst du auf die Bühne?
Nee, ich spiele nie live.
Du spielst nie live?
Nee. Ich hab ganz, ganz doll Angst davor.
No shit.
Ja, so Angst, dass ich es halt nie mache. Ich musste einmal, ich habe ja Musik sehr viel gemacht und so. Und dann hatte ich halt ganz viele Leute, die waren dann ganz lieb zu mir und wollten mich unbedingt auf die Bühne mitnehmen so. Damals haben dann so Casper und Materia und so im Klimans dann gespielt. Die meinten so, komm doch mit. Martin meinte, ey, du kannst Vorband von mir und ziehst mit mir rum. Hat mir Clouseau das angeboten, meinte so, ey, ich mach das alles mit dir. Du brauchst nichts zu machen. Wir können auch, du kannst meine Musiker haben. Ich singe mit dir. Du brauchst, keine Angst, ich nehme dich an die Hand. Olli Schulz wollte mich dann mitnehmen. Meinte so, ich kann dir das beibringen. Wir kriegen das alles hin und so. Und ich traue mich nicht. Ich kann es nicht. Und ich habe so Angst davor. Und ich habe genau, was du gerade beschrieben hast, auch diese Zeit, so, die du warten musst. Mhm. Das Reisen fand ich aufwendig. Irgendwie dieses Warten vor Ort, in Container leben und so.
Aber hast du es schon mal gemacht?
Ich hatte früher so eine Singer-Songwriter-Band.
Ja.
Und mit der habe ich, also es war ein Kumpel und ich, ne? Also es war jetzt auch keine richtige Band, muss man sagen. Wir hatten so einen umgebauten VW Caddy und sind damit durch Deutschland gefahren, haben ein bisschen Straßenmucke gemacht und dann eine Platte gemacht und dann haben wir damit auch in Clubs gespielt.
Und wie lange ist das her?
Boah, ich war da 18 oder so.
Also.
Oder 17. Lange, 20 Jahre.
Ja.
Warte mal.
Wie alt bist du jetzt?
Warte mal.
Weißt du, wie alt bist du?
Ich bin 37, 38.
Ja, 19 Jahre, 20 Jahre.
Ja, genau. 30 Jahre her.
Wow.
Das ist 30 Jahre her.
Ja.
Und dann habe ich auf jeden Fall, vor den Auftritten habe ich immer irgendwie gekotzt und ich bin fast kollabiert da und so. Und auf der Bühne fand ich es ätzend, ich fand alles ätzend. Nur als es vorbei war, war es okay.
Ja. Vorbei ist sowieso das schönste Gefühl.
Ist das so?
Oh, ich liebe das. Also es gibt in meiner Show, das wird jetzt auch das letzte Mal sein, diesen Herbst, dass ich die spiele und dann werde ich irgendwann an einem neuen Programm arbeiten. Ja. Ist jetzt auch mal gut. Am Ende gibt es so einen Teil, wo ich so ein Medley zusammengestellt habe aus so Classic Millennial Songs, die wir alle irgendwie damals gefeiert haben. Und dann,
die singst du oder wie?
Nee, das ist zusammengemixt. Ah, okay. So. Die gehen so ineinander über und dann fordere ich halt alle auf, auch nochmal mit mir zu tanzen und so. Ist manchmal ein bisschen cringy, aber es ist auch richtig schön, weil früher oder später machen sie alle mit, spätestens ab Natascha Bedingfield. Und das ist super nice. Und dieses Gefühl, was sich dann einstellt, so es geschafft zu haben, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht und dann tanzen sie auch noch mit ein und so, das ist wirklich die pure Euphorie, das ist wirklich richtig krass schön. Aber die Fallhöhe danach ist auch enorm, ne? Also die...
Ja?
Ja, ich finde, also ich nach meiner Tour im Mai war ich in 11 Städten unterwegs und das war einfach super anstrengend und herausfordernd und auch krass viele Emotionen auf einmal. Das Loch, in das ich danach gefallen bin, das habe ich so auch noch nie kennengelernt.
Ehrlich? Bei mir. Aber weil du, ist das dieses klassische, du kriegst ganz viel Applaus und dann kriegst du keinen mehr? Oder was ist das Problem?
Ich glaube, das ist so eine wenn man die ganze Zeit Dopamin über mehrere Wochen letztlich ausschüttet, kommt eine Erschöpfung und diese Erschöpfung ist auch gepaart mit so, ich würde mal sagen, ich war ganz schön verletzlich in den Wochen danach, weißt du, so, dass ich vieles dann hinterfragt habe, wenn irgendwas dann nicht geklappt hat, irgendein Kackvideo nicht gelaufen ist oder sowas, dass ich dann relativ verletzlich war und es mich schneller auch mitgenommen hat, als es mich normalerweise hätte mitgenommen. Weißt du, was ich meine?
Ist es erfolgsverwöhnt und dann wird das nicht gehalten, dieses Level, und dann sackt es ab?
Ich glaube, es ist einfach die Fallhöhe zwischen den Emotionen, die man, wenn es so an deine Person gebunden ist, und ich glaube, das checkst du schon, die Gefühle, die man hat, wenn etwas richtig krass funktioniert und das irgendwie aus einem selber heraus generiert ist, so, das ist voll schön. Und wenn dann das einfach nicht mehr in dieser Intensität stattfindet, wie es halt im Mai stattgefunden hat, dann fühlt man sich so ein bisschen leer. Und ich war auch ganz schön leer, im Juni zumindest. Dann wurde ich auch heftig krank, weißt du, und dann war das alles so gepaart mit einer großen Erschöpfung. Und das ist etwas, womit ich mich, glaube ich, in Zukunft ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, ein bisschen mehr Eigenarbeit betreiben muss, damit es mich nicht so
zerfetzt.
Zerfetzt, genau.
Ich kenne ja, das nicht. Bei mir lief bis jetzt immer alles richtig geil gut, in meinem Leben. Ne? Ja, ich hatte noch nie irgendwelche.
Nie.
Bei mir war immer es einfach eine steile Kurve nach oben.
Ja. Ja. Ey, es ist etwas, ich kann mir eigentlich auch direkt in der ersten Folge, weil als ich kenne dich natürlich, ich kenne dich aus vielerlei Gründen, weil meine Freundin Konstanze, liebe Grüße gehen raus, die ist ein Riesenfan von dir. Mhm. Da habe ich damals in Corona auch einen Ausflug ins Klimasland geschenkt, das haben wir leider nie gemacht.
Weil, oh nein, ja. Müssen wir jetzt mal, jetzt viel cooler geworden.
Ist viel cooler geworden?
Ja, ja.
Musst du mir auch nochmal erzählen, was man da alles macht.
Ja, jetzt macht das Sinn, da vorbeizufahren. Damals war das ein Schrottplatz, wo man sich Tetanus holen konnte. So.
Und dann habe ich das, ihr das erzählt und auch vielen anderen, dass wir uns heute hier treffen werden. Und natürlich meinen auch ganz viele, und ey, Evelyn Weigert zum Beispiel, gestern mit der habe ich gesprochen, meinte so, und wirst du ihn drauf ansprechen? Ich so, Alter, ich bin jetzt keine Investigativjournalistin. Also ich werde jetzt hier nicht so Beckmann-mäßig sagen, ja, lass uns da
mal drüber reden. Über alles reden,
aber das denke ich mir eigentlich, weil ich habe mir ja auch einen Podcast von dir angehört mit Hotel Matze oder so. Mhm. Aber wie geht's denn ja heute? Alter, das ist ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Hast du das Gefühl, dass du rehabilitiert bist or whatsoever?
Ich glaube, es kommt doch voll drauf an, wen du fragst. Für mich ja. Also, in der, also das war so natürlich wie so ein Reset, aber ein wichtiger für meinen Kopf auch und für alles drumherum.
Mhm.
Das ist halt alles komplett wahnsinnig. Also, es war einfach wahnsinnig. Diese Menge, die schiere Größe in irgendeiner Form, so weißt du, das Wachstum davor, auch das in irgendeiner Form. Ich habe dann halt so, bei mir ist das ja immer ausgeufert, natürlich auch in Sichtbarkeit im Internet, das ist ja bei den meisten eine Person und dann irgendwie wird die groß, dann sind nicht mehr 100.000 Views, sondern 2 Millionen. Bei mir war das auch, aber daneben habe ich halt irgendwie gefühlt, also nicht gefühlt, sondern ich habe dann da so 9 Unternehmen geführt, die alle irgendwie parallel da so hochgepoppt sind, um diese ursprünglich nur so, die Idee war Kreativität, unendlich machen zu können in jegliche Richtung. Also ich hatte ein Label, ein Musiklabel, einen Verlag, eine Produktionsfirma und all diese Sachen so drumherum gegründet. Aber damit kommt halt auch so eine Verantwortung einher. Und das war dann so viel irgendwann. Und in dem Moment ist ja dieses ganze Ding explodiert. Und dann war es so eine auch notwendiger Reset und auch mal eine Korrektur so für einen selbst. Wenn das die ganze Zeit nicht passiert, weißt du, wenn du immer nur Bühne hättest, die ganze Zeit und immer nur Applaus und all das so, dann wirst du irgendwie, dann verändert sich irgendwas nicht so gut in dir, glaube ich, drin.
Inwiefern?
Stell mal vor, du wärst jetzt, ich meinte gerade dein Beispiel, stell mal vor, du wärst nur auf Tour, du hättest immer nur diesen Moment und dann kommst du in dein normales, reelles Leben und musst irgendwas ganz Normales machen. Das ist ja den Crash, den du jetzt einmal hattest oder weiß nicht wie oft nach so einer Tour und den potenziert über viele Jahre, dass es so groß wird und dann knackt das zusammen sozusagen für dich selber. Und dann passiert irgendwie sowas, Zurückweisung in irgendeiner Form oder so. Und wie dein Geist darauf reagiert und wie dein Körper darauf reagiert und was dann passiert. Das, was dir auch passiert ist sozusagen, in deine emotionalen Reaktionen. Das heißt, dein Kopf ist überhaupt nicht ausgelegt für diese ganze Geschwindigkeit, für die Menge, für auch ein Shitstorm eigentlich nicht. Also jeder Mensch, der da irgendwie durch muss, ist so, da geht schon voll viel in dir kaputt in irgendeiner Form. Ne? Und natürlich ist eine Korrektur da trotzdem korrekt und wichtig. Die Art und Weise, wie das dann passiert, ist halt sehr intensiv fürs Hirn. Wenn du das aber dann überstanden hast, ja, dann glaube ich, ist wirklich was passiert. So, also in dir, in Form von Veränderung, in Realisierung, was war irgendwie gut, was war von all den Sachen, die du gemacht hast, eigentlich auch nicht so gut und was muss weg und was darf bleiben und wer bist du eigentlich und was willst du und so. Und das ist ja so, das ist normalerweise eine Lebensreise. Wenn du normalerweise 90 bist, hast du das vielleicht erlebt. Und da musst du es halt so in 3 Monaten lernen.
Würdest du sagen, du bist so weise wie 90-Jährige?
Nein, nicht weise. Nicht weise, aber ich habe schon wirklich viel erlebt so. Also,
ja.
Ne? Und da kannst du versuchen in der Geschwindigkeit, wenn du so mithalten kannst mit der Geschwindigkeit, dann kannst du versuchen, ganz viel Gutes daraus zu ziehen für dich und deine Zukunft.
Und? Kannst du.
Ja, ich glaube, ich habe da sehr, 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 sehr viel bei gelernt.
Kannst du mir was erklären, was dir...
Ja, natürlich.
Ja, bitte.
Ja, also, was willst du denn genau wissen?
Also wenn,
auf welchen Bereich bezogen brauchst du denn?
Ich stelle mir vor, also auch so ein Shitstorm, wie das, was da ausgebrochen ist, das, hast du dich getraut, vor die Tür zu gehen? Warst du, oder
bist am Anfang nicht, nee. Am Anfang hatte ich ganz doll Angst. Dann haben wir irgendwann so für nach 2 Monaten... Ich war ja eh nur zu Hause. Ich hab 3 Stunden gepennt, max, wenn überhaupt, in so einem Halbwach-Moment. Und dann... habe ich sonst nur gearbeitet, halt den ganzen Kram da aufgearbeitet. So, dabei ging es ja wirklich darum, Jobs zu retten, irgendwie Dinge, meine ganzen Freunde, meine Familie, alle arbeiten bei mir. Das war so ein emotionaler, wirtschaftlicher Druck plus halt irgendwie der Wunsch, die Rechtfertigung. Leute, die Story ist jetzt irgendwie interessant, aber genauso ist sie auf jeden Fall nicht passiert. Das möchte ich euch gerne zeigen und so, weißt du? Und dann das irgendwie aufzuarbeiten und so. War ja Jahre zurückreisen und das alles irgendwie durcharbeiten. Ich habe sehr viel gearbeitet, aber dann, als es dann so irgendwie lichter wurde sozusagen am Ende des Tunnels, dass ich gesagt habe, okay, guck mal, das ist jetzt kontrolliert, nicht mehr da, das auch. Ich bin aus der Firma ausgestiegen, ich habe irgendwie die 50 Jobs retten können und wir kriegen das irgendwie jetzt alles hin. Haben wir dann so eine Serie gedreht, Road to Bruno heißt die. Mhm. Da bin ich mit meinem Kumpel Brian und so einer umgebauten Stretch-Limo nach Italien gefahren und wir haben uns so einen Vergnügungspark von so einem verrückten Italiener angeguckt. Und das war so eine Reise, da ging es darum, okay, das Klimasland muss eigenständig werden. Dieser Ort, den wir da erschaffen haben, der war ja so, eigentlich war das ein Filmrequisite-Set. Yeah. So. Können wir gleich nochmal drüber reden, was ich da erwarte, wenn du vorbeikommst.
Das muss ich noch eruieren, aber da kommen wir später drauf.
Genau, und dann war das halt so, dass sie gesagt haben, komm, wir gucken jetzt, das muss eigenständig werden, das heißt, das Klimasland soll mehr machen, als nur witzig im Internet zu sein. Wir wollen halt nicht mehr nur auf die Liebe aus dem Internet angewiesen sein, auch finanziell, weil wir haben natürlich mit Sponsoring-Partnern gearbeitet und so, ne? Ich gesagt, wir wollen jetzt was machen, was regional cool ist und den Leuten hilft. So, dass die vorbeikommen können, soll eigentlich eine Art Erlebnishof werden, der soll keinen Eintritt kosten, du sollst hier Spaß haben können, mit deiner Familie, mit deinen Kids herkommen können. Was müssen wir dafür bauen? Und haben wir eine Tour gemacht und geschaut, wie sehen andere Vergnügungsparks aus, die wir cool finden. Und für uns sind Vergnügungsparks, also ein Steinbruch, ein Flugplatz, ein Festivalgelände und so weiter. Dann den ganzen Orten, die haben wir besucht. Und haben uns eine Liste zusammengeschrieben mit den wichtigsten Regeln für einen DIY-Erlebnishof.
Ein Steinbruch?
Genau, weil da gibt es Bagger, Radlader, Explosionen und so.
Nice, okay.
So verlassene Häuser, yeah, okay. Solche Sachen. Die fanden wir, das finde ich cool. Mhm. So, das sind meine Spielplätze gewesen. So, ne? Und dann haben wir die besichtigt. Und diese Tour war mein erster Weg raus aus der Isolation von mir zu Hause. Und da war ich ganz froh drüber, dass der nach Italien ging, weil ich dachte, da kennt mich eh keiner, da fahren wir jetzt hin. Aber wir sind natürlich auch lange, das habe ich nicht so geplant, durch Deutschland gefahren, um nach Italien zu kommen. Das heißt, sie hatten sehr, sehr viele Berührungspunkte mit sehr vielen Deutschen überall in Deutschland. Und die waren alle bis heute, jegliche Zusammenkunft mit einem Menschen war immer positiv, 100%. Ich habe noch nie Hass auf der Straße entgegenbekommen, noch nie. In der schlimmsten Phase nicht, bis heute nicht, nie.
Okay.
Und das war so richtig wertvoll, diese Reise auch, dass man da rausgeht und sagt und sieht, die Leute sind super nett, die haben mich in den Arm genommen und meinen so, ey, es tut mir mega leid, Junge, so, du schaffst das schon. Oder ich habe das alles aufgearbeitet, auf meine Webseite gepackt und so, und das war echt viel Arbeit, das durchzuarbeiten, deswegen hat das auch keiner gemacht.
Ja.
Und dann meinte sie, ich habe mir das alles durchgelesen, krass, Mann, tut mir leid für dich und oder so, ne? Irgendwas, aber auf jeden Fall nicht, verpiss dich, du Wichser. Und das fand ich sehr heilsam, das hat mir mega geholfen. Und als ich wieder da war, seitdem ist es okay.
Aber wie lange ist das jetzt eigentlich her? Ich hab's gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht. Also, 2 Jahre?
Nee.
4?
Nee, ja. Ich glaube, es war noch bevor ich Mutter wurde. Das ist immer so meine Zeitrechnung.
Wann genau bist du Mutter geworden?
2022.
Ich wollte gerade sagen, weißt du den Tag, aber das ist der Geburtstag deines Kindes. Den
kenne ich,
wissen.
Ja. Ist der 1. Januar, ist ein Neujahrskind.
2020 hast du
gesagt? 2022, ja.
Ja, es war im Mai auf jeden Fall irgendwann. Das kann sein, dann war es 22.
Ich glaube, es war ein Jahr davor. Ist ja, also gut, also es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her.
Ja, 4 Jahre ist es ja, oder 5, warte mal, 4 Jahre, ich glaube, es ist 4 Jahre, ich glaube, es war 22.
Nervt es dich, dass es immer noch etwas ist, worauf dich, oder sprechen dich Leute darauf an? Außer abgesehen jetzt von mir.
Journalisten schon, weil sie immer glauben, das wäre die beste Headline, die sie irgendwie wählen können. Ist interessiert halt keinen als Headline, weil da kannst du nichts mehr zu erzählen.
Nee,
so,
ist irgendwie auserzählt, ne?
Ist super auserzählt. Die Essenzen sozusagen daraus, die sind halt nicht auserzählt und werden sie auch nie sein, weil die beschäftigen mich, die prägen mich, die haben mich jetzt zu dem Menschen gemacht, der ich bin, so, ne? Und auch sehr viele Dinge und meine Sichtweisen auf Sachen verändert, so. Also,
kannst du da ein Beispiel machen?
Ja, Vertrauen. Irgendwie diese fluxige Art, ich glaube, die hast du auch. Also dieses, komm, scheiß drauf, let's go.
Was für eine Fremdeinschätzung hier.
Aber sag mal, passt das ein bisschen?
Ja, keine Ahnung, Alter, ich finde es immer ganz seltsam, wenn ich sage, ich bin so ein Mensch. Wenn Sätze anfangen mit, ich bin so ein Mensch, dann glaube ich, liegt man schon mal komplett falsch. So, dann bist du auf gar keinen Fall so ein Mensch.
Ja, ja.
Aber also, dass ich eher Taten, also dass ich Dinge jetzt nicht komplett immer bis zum, also im perfektionistischen Gedanken durchdenke und dann, sondern dann eher zur Tat schreiten möchte, das bin ich eher.
Ja.
Ich bin keine Perfektionistin, gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Ich habe gar keinen Bock, mir das alles komplett auszumappen und dann erst den Schritt zu machen.
Und machst du viel so, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, ey, guck mal, ich habe die und die Idee, willst du dabei sein und wollen wir das machen? Ich übernehme das, du musst da irgendwie, du kannst da mit dabei sein oder so. Machst du so Zusammenarbeiten, Kooperationen, Firmengründungen und so mit anderen Leuten?
Passiert So gut wie gar nicht.
Okay.
Also es ist noch nie,
du bist ja
noch nie jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, möchtest du mit mir so ein Projekt machen?
Nein.
Noch nie? Nee. Oh Gott sei Dank, nee. Ich will auch gar kein weiteres Projekt machen. Bin komplett fertig mit...
Musst du mir nachher nochmal alles... Ich möchte
keine GmbH gründen oder sowas. Gar keinen Fall.
Du hast keine GmbH?
Nee. Oh. Sollte ich das machen?
Ja, auf jeden Fall.
Scheiße.
Naja.
Wieso?
Naja, du wirst schon, ich schätze mal, du wirst mit deinem ganzen Touring und deinem Buch und so ja irgendwie auch Geld verdienen.
Ja, das ist korrekt.
Aber als Einzelunternehmerin.
Na, also ich bin selbstständig, ja.
Ja, ja, aber als Einzelunternehmerin.
Ja, ich habe keine Angestellten oder sowas, wenn du das meinst.
Nee, das brauchst du auch nicht.
Ich habe auch keine UG und keine GmbH gegründet, keine Frieda Levin GmbH.
Da gehen wir nachher noch drauf ein.
Oh nein.
Also guck mal.
Oh, da schwirrt mir schon der Kopf. Oh,
nein, das ist
so ganz
einfach.
Ich hoffe gar nicht.
Dass ich jetzt hier so dastehe wie Philipp Westermeier so oben erst. Nein, nein, also ey, mach, was du willst. Ich will nur sagen, also bei mir war das damals so, das hatte dann irgendwann halt eine nicht schwere, aber so eine Gewichtung im Sinne von Verantwortung. Und auch, ich habe dann viel Online-Tools gebaut. Da kannst du auch mal, dass es einen programmiertechnischen Fehler gibt und bei irgendeiner Firma fällt irgendwas aus, dann verklagen die dich auf Millionen und so. Und dann musst du irgendwie zusehen, dass diese Firma getrennt ist von all den anderen Sachen, die du sonst so machst.
Also du meinst aus rechtlicher,
zum Beispiel,
dass ich nicht mit Privat...
Sicher,
Kapital
ich meine, da, nee, bei dir ist einfach ein steuerliches Ding, glaube ich.
Ach so, ach guck mal, wenn man hier steuert.
Wenn du jetzt, also als Unternehmerin bist du jetzt, ich schätze mal, du wirst irgendwie Spitzensteuersatz bezahlen und als GmbH kannst du jetzt irgendwie da auf jeden Fall, wenn du unternehmerisch da wachsen willst, mehr Geld in der Firma behalten, mit der du dann viele neue Sachen machen kannst.
Also ich mache super viel mit meinem Mann zusammen.
Das ist so todeslangweilig.
Das ist so das boring. Das ist so boring. Ich würde das auch wahnsinnig gerne. Also mein Mann hat da, glaube ich, mehr Bock, sich mit so einer Thematik auseinandersetzen. Weil mich stresst es so massiv, weil ich es auch einfach, ich verstehe das alles, ich verstehe auch Steuern,
ja.
Aber ich durchdringe es nicht so in Gänze, weißt du, was ich meine, so dass es mir leicht fällt.
Ich kann dir das ganz leicht erklären, aber es ist auch vielleicht zu langweilig.
Ich glaube, es ist zu langweilig.
So oder so finde ich das halt interessant. Ich fand immer, und guck mal, das ist der Unterschied zwischen mir und, glaube ich, vielen Menschen da draußen, ich habe auch immer schon ein Interesse für Wirtschaftlichkeit gehabt.
Aha, ja, genau.
So, genau, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, da fing das irgendwann
an. Guck mal an.
Mit Volkswirtschaft.
Mhm.
Und da fand ich interessant, die Volkswirtschaft erklärt unsere gesamte Welt. Also warum machen Staaten, was sie machen, wie funktioniert das alles, irgendwie solche Effekte wie Leitzins wird angehoben, dann passiert das, Leute sparen mehr Geld oder geben es mehr aus, was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen und so. Das fand ich auf diesem Scale-Level von, wie funktioniert die Welt, interessant.
Mhm.
Und das klein gemacht sozusagen, ist Unternehmertum in irgendeiner Form. Und ich fand interessant, und das glaube ich bist du auch, so schätze ich dich nach 25 Minuten ein, du willst Möglichkeiten haben und du willst machen können, was du willst. Also du willst einfach, ich habe jetzt diesen Traum, ich möchte das gerne tun, jetzt möchtest du es einfach machen können und nicht Ewigkeiten warten oder so, darauf, dass du irgendwen findest, der es bezahlt oder dazukommt oder so. Und das ist für mich Eigenständigkeit. Und da brauchst du oder musst du in einer kapitalistischen Welt in irgendeiner Form ein Unternehmer, eine Unternehmerin sein, damit du das aus eigener Kraft machen kannst. Ich brauche sozusagen aus eigener Kraft, wollte ich immer alles machen können, wenn ich diesen Traum habe oder diese Idee, es kann alles sein, Musikvideo, ein Song, ein Album, keine Ahnung, eine Achterbahn, dann wollte ich das einfach machen können, ohne jetzt Ewigkeiten mit Pitches rumzulaufen zu Leuten, die das Geld haben. Und deswegen hat mich Wirtschaftlichkeit interessiert.
Mhm. Ja, bei Leitzins war ich raus.
Danach habe ich nicht...
Aber nein, ich checke das. Ich habe jetzt so ein bisschen ein Plateau erreicht, so nach zwei wirklich wilden Jahren, wo ganz viele Sachen Schlag auf Schlag passiert sind.
Was denn ganz kurz? Was waren die Highlights, die Milestones da drin sozusagen?
Ja, das Buchschreiben und Erscheinen in einer relativ schnellen Zeit auch.
Ja.
Also Buchvertrag. So, weißt du so, ich habe früher für ein Sextoy-Unternehmen gearbeitet. Ich habe die Brand betreut, die ganz berühmt ist für Frauen, die quasi revolutioniert hat, die Art und Weise der Stimulation. Die habe ich betreut für Social Media und Content. So. Und dann bin ich da rausgegangen, als ich schon relativ größere Reichweite hatte auf Social Media und habe mich dann dazu entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das hat mich nicht so krass geschockt, weil ich war vorher schon mal selbstständig, war lange als Journalistin und so ein Gedöns unterwegs.
Aha,
und
daher kommt die Frage. Wie geht's dir denn heute eigentlich?
Classic-Journalisten-Praxis.
Ja, genau. Ah, bist du Journalistin, ja?
Naja, also ich hatte kein Volo gemacht, aber ich habe 4 Jahre lang in einer großen Redaktion gearbeitet.
Aha, okay.
Genau.
Und danach, also quasi das gemacht, danach diese Brand
Sex-Toy
groß gemacht.
Content, Social Media,
und bist
genau.
du über den Content rund um dieses Sextoy groß geworden?
Nee, ich habe das gar nicht zum Thema gemacht, aber okay. ich habe immer mehr gecheckt, wie Social Media für mich funktionieren kann, weil ich halt die Kanäle da betreut habe ja. und habe dann aus dem Impuls heraus das selber gemacht, aber Comedy, weil das mir am meisten Spaß macht. Also ja. ich will jetzt nicht irgendwie aufklärerische Arbeit rund um Female Empowerment oder sowas betreiben, das können
also
andere
indirekt
besser.
Indirekt tust du das ja ein bisschen
auf eine
manchmal,
Art,
ne?
Ja.
Also du machst das ja über so wie ich das jetzt bei den 2, 3 Sachen gesehen habe, fand ich, poppte das so raus. Ganz überzeichneter Charakter, der ganz schnell verdeutlicht, um was es geht. Aber hintenrum kommt halt auch, gibt es manchmal so eine Kritik.
Ja, genau.
Oder?
Ja, viel schön, dass du das so siehst. Also nicht in jedem Content-Piece, aber ja.
ja.
Würde ich auch behaupten. Mhm.
Und dann, also du hast jetzt Social Media groß und dann hast du direkt das Buch
und
geschrieben.
Und dann ging das relativ schnell mit dem Buch und dann ging es auch relativ schnell mit dem Live-Programm, ja. Und das waren dann halt 2 wirklich krass intensive Jahre.
In 2 Jahren. Von Selbstständigkeit zu, also in den 2 Jahren war das Buch und die Live-Show.
All in all 3 Jahre, ja. Mhm. Genau.
Mhm. Ja, das ist krass.
Mhm. Das war schnell.
Ja.
Deswegen reicht es jetzt auch mit Millennial Moody. Ich habe mega Bock auf die letzten Shows, die ich noch im Oktober spiele. So heißt das Programm, Millennial Moody. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mich da jetzt auch schon ein bisschen raus emanzipiert habe.
Wie lange jetzt, spielst du das Programm jetzt?
Das dann? Auch fast 2 Jahre. Also von dem ersten Mal, dass ich auf dem Open Mic das ja. Jokes da gemacht habe. Aus
Aber
dem
ist
Programm.
Es das Programm seit 2 Jahren?
Also es wurde immer wieder modifiziert, weil meine Tochter ist älter geworden. Ich
sagst
bin länger
du,
Mutter.
Sagst du modifiziert?
Modifiziert, lol. Das ist witzig. Ja. Nein, ich habe gerade modifiziert.
Kannst du
aber
nehmen?
Das, glaube ich dir.
Kannst du nehmen. Ich habe das Programm für euch modifiziert.
Das finde ich sehr gut, ja. Aber es ist jetzt auch mittlerweile so ein Programm geworden, das nicht mehr ausschließlich sich an Eltern richtet. Deswegen ist auch der Titel Millennial Moody ein bisschen zu eng, weil es einfach nicht mehr nur ums Muttersein oder so geht. Ne? Also auch einfach viel mehr um Millennial-Themen oder Frauenthemen im weitesten Sinne.
Aber dein Buch heißt Mom Life
ja,
Balance.
Ja, eben auch, genau. Ne? Also das waren jetzt einfach 2 Jahre, die sich krass viel ums Elterndasein.
Ja, okay. Hast du in der Zeit auch noch dein Kind gekriegt?
Davor, ja.
Okay, direkt davor, dann Selbstständigkeit, dann Buch, dann Live-Show.
Nee, also vor 4 Jahren Kind bekommen, vor 3 Jahren dann mit Social angefangen, vor 2 Jahren selbstständig. So.
Und dann das Programm. Das heißt, jedes Jahr einen so einen fetten Milestone.
Ja, aber der krasseste war mein Kind.
Wollte ich gerade fragen. Yeah. Würdest du sagen, wie viel Prozent intensiver ist das Kind versus so ein Buch in der Wichtigkeit deines Lebens? Du hast 100% zu verteilen. Wie viel Prozent bekommt dein Kind? Wie viel kriegt deine Live-Show? Wie kriegt dein Buch?
Kind 60?
Schon voll die klare Ansage. Kind über 60, kommt drauf an, den Rest muss ich dann...
60% changiert zwischen 50 und 65.
genau.
Arbeit jetzt im weitesten Sinne 30 und der Rest Sozialleben und Ehe.
Okay. Ja, genau.
Das Gute ist, dass, ich bin verheiratet, das Gute ist, mein Mann und ich arbeiten halt an nicht jeden Tag, aber punktuell, also einmal die Woche würde ich mal sagen, arbeiten wir zusammen. Das ist prima. Da können wir auch ganz viel anderen Schissel besprechen.
Cool.
Und das ist ganz gut.
Was arbeitet der bei dir oder mit dir oder was?
Ja,
ist
mit mir. Der ist auch selbstständig, der ist eigentlich so Digitalberater und auch macht so Content-Strategien Gedöns und aber was halt viel mehr Spaß macht, ist meine Arbeit, Hand aufs Herz. Also
sagst
ist viel geil. Nee, sagt er auch.
Sagt er auch?
Ja, ist viel geiler als jetzt in Agenturen. Es ist alles cool, sein Job ist fein, aber was halt wirklich Spaß. Ich meine, ganz ehrlich, der Job, den ich mache, das ist wirklich so spaßig. Es ist natürlich manchmal ganz schön viel und dann schwirrt einem der Kopf und ne, was ich halt vorhin beschrieben habe, das Trennen irgendwie von meiner Person, das Berufliche, das ist sau schwer. Aber eigentlich ist es die ganze Zeit Fun.
Auch wenn du jetzt so also einen Redaktionsplan hast für TikTok und Instagram und die ganze Zeit da irgendwelche Videos ballern musst, findest du auch cool?
Ist okay. Es ist jetzt nicht der gleiche Stress, wie ich ihn in einer Festanstellung hatte. Mein Problem ist eher, dass ich es nicht getrennt kriege von meiner Person. Also das ist eher das Ding, weißt du? Dass mir schwerfällt, da manchmal die Grenze zu ziehen.
Wieso? Wie meinst du?
Was ich vorhin auch beschrieben hatte, dass wenn etwas irgendwie nicht ganz so klappt oder so, dass es mich schneller...
Aha. Dass du nicht sagen kannst, Kunstfigur, dir
ist... Whatever, fuck it, jetzt ist Feierabend.
Die hat reingeschissen, Video funktioniert nicht, scheiß drauf,
genau.
Ihr Problem sozusagen.
Ja, die Verschmelzung ist letztlich einfach intensiver und deswegen nehme ich es auch mehr mit letztlich so.
Aber glaubst du, das hat nicht jeder? Ist das nicht
100%.
Alles, was du machst, bist halt du irgendwie?
100%. Es hat wirklich jeder und jede, mit der ich spreche, gerade die Videos auf Social Media machen, gestandene Frauen, krasse Mütter, richtig krasse Unternehmerinnen, mit denen ich zusammensitze und alle haben die exakt gleichen Ängste und Komplexe und Unsicherheiten. Es ist richtig krass, ey.
Aber es gehört einfach dazu. So.
Leider,
das kannst du noch nicht ab. Das kann, vor allen Dingen, wenn das dein ganzes, dein Baby ist, so dein zweites, dein 40% Baby, dein 30% Baby, was. Job ist mein 30%, Baby, das andere ist 60%. Ich finde auch geil, 60%. So, es ist wichtig, dass es über die Hälfte
hat. Auf jeden Fall. Aber auch nicht viel mehr. Ja, genau. Nein, das ist, ich meine, gestern, nein, es ist natürlich, es ist schwer, das in Prozenten anzugehen, ne? Aber dieses Kind ist ein absolutes Blessing für mich. Und ich meinte neulich zu Evelyn auch, einer Freundin von mir, dass ich, wenn ich sie von der Kita abhole, manchmal genauso aufgeregt bin wie früher von einem Date vor jemanden, in den ich verknallt war. Also dieses Gefühl, dass ich so einschätze, Schmetterlinge im Bauch. Wirklich,
weil du dich so auf das Kind freust. Mhm. Wenn es wiederkommt.
Ja, wenn ich sie abhole.
Jeden Tag?
Nicht unbedingt jeden Tag, aber es gibt Tage, wo ich dann auch super gut drauf bin. Dann ist es wirklich so, es ist wirklich Schmetterlinge im Bauch. Da freue ich mich so krass drauf.
Ich glaube, sie ja. freut sich auch so auf dich immer. Ja, safe. Weil Kinder sind ja so in Richtung der Eltern noch doller wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Wie so ein Hund, der dann ganz doll wedelt mit dem
Schwanz. Aber es ist so süß. Wirklich. Das ist wirklich das Schönste.
Das ist mein einziger Vergleich, den ich immer habe. Aber es ist ein Hundecheck.
Du hast einen Hund, ne? Oder mehr?
Ja, ja, ja. Ich habe einen Hund, ja. Aber alle bei uns haben irgendwie Hunde. Klimasand ist wie so ein, sieht aus wie so eine texanische Asi-Farm, wo Leute so also ganz vielen.
Wie wohnt ihr da? Also wohnst du da auch in Klimasand? Nee. Wo wohnst du?
Nee, der Vorteil ist, das glauben viele und deswegen fahren
und deswegen
die da hin.
Lassen wir sie da auch im Glauben.
Ja, deswegen fahren die da hin, ja. Also ich habe mal irgendwann, ich habe da um die Ecke gewohnt, ich wohne immer da drumherum irgendwo. Mhm. So. Ich bin da auch geboren und so und dann haben wir irgendwann dieses, das ist so ein Dorf weiter, zwei Dörfer weiter, ist das Klimasand. Das ist in Rüspel, ein kleiner Ort. Und ich habe irgendwann mal so ein YouTube-Video gemacht, da habe ich so eine Eier-Verschenkmaschine gebaut. Wir hatten halt Hühner und wir hatten immer zu viel Eier und wir wussten nie, wohin damit. Dann habe ich so ein Ding gebaut, da waren so 12 Taster drin, da konntest du ein Ei draufpacken. Und wenn das Ei auf dem Taster saß, war oben so eine Digitalanzeige und da stand dann halt 9 Eier zu verschenken.
Oder? Weißt du, wie das klingt? Wie so eine Maschine, die es bei Patterson und Findus
exakt,
gegeben hätte.
Exakt, das ist ja auch das, was ich liebe.
Patterson und Findus,
ja, klar.
Liebe ich auch krass.
Das ist das Allerheftigste.
Ja, Mann.
Die besten Sachen waren Willi, kennst du Willi Werkel?
Ja.
Das war früher mein absolutes Lieblingsspiel.
Yeah.
Es gibt Willi baut Flugzeuge, Willi baut Autos, Willi baut Schiffe. Und das ist das beste Spiel der Welt. Du hast quasi auf dem Schrottplatz gelebt. Das war ja mit Patterson und Findus auch ähnlich. Und hat der Teile gefunden und konnte daraus Autos bauen oder Flugzeuge oder Schiffe. So. Und das ist ja tatsächlich mein Vorbild. So, ich finde das wundervoll. So. Deswegen, also so, das habe ich halt früher viel geguckt und gezockt und so. Naja, dann habe ich diese Maschine gebaut. Und dann war das so, die Bezahlung war, du musst was ins Gästebuch schreiben. Du konntest den einnehmen und dann was ins Gästebuch schreiben. Da war so ein Auszug drunter, da konntest du was reinschreiben und wieder zumachen. Und das habe ich halt, das war so am Anfang von meinem YouTube-Shit so. Und dann habe ich das gepostet und den Verschenkstand vor unser Privathaus damals gestellt. Und dann war von dem Haus aus eine Schlange bis zur Autobahn nächsten Tag, weil ich habe das halt voll unterschätzt, wie viele Leute das wirklich gucken. Und damit habe ich natürlich meinen Wohnort exposed.
Ah, ja. I see. Und musstest du dann umziehen?
Nee, ich musste nicht umziehen. Es hat lange gedauert. Ich habe so 2 Wochen habe ich diesen Stand da stehen lassen und das war halt jeden Tag wirklich so, dass da war Verkehrschaos.
Ja, aber ihr hattet gar nicht genug Eier für so einen anderen.
Genau,
oder?
Das war halt morgens um 5 waren die leer und dann ab dem Zeitpunkt sind die Leute,
sind aber auch invested, ey.
Ey, dieses Gästebuch war nach einem Tag voll. Da waren 200 Seiten vollgeschrieben. Es war voll süß. Das ist dann getauscht, es war voll süß. Aber die waren natürlich alle bei mir zu Hause oder bei uns und haben dann alle geklingelt und geklopft und gefragt, ob es noch mehr Eier gibt und so. Das war dann schon richtig stressig.
Ach so,
naja, dann haben wir die Maschine wieder weggeholt und dann war noch 2 Monate so ein Andrang und dann war es irgendwann vorbei. Und dann sind die alle ins Klimasland gefahren.
Braucht man für eine Eierverschenkungsmaschine eine Genehmigung hierzulande?
Nein.
Kann man
nein.
einfach irgendwo aufstellen?
Ja. Ich glaube, ich habe so Quadratmeter anzahlen und ich hatte kein Punktfundament. Dann, wenn du was betonieren musst oder du hast geschlossene Räume ab 20 Kubikmeter oder so, aha, also Raumfüllmenge sozusagen, da brauchst du irgendwann Bauanträge in Deutschland. Aha. Aber das nicht, das war nur so ein kleiner, ganz kleiner Stand, so groß wie ich,
okay,
bisschen breiter.
Und ja, also das heißt, du wohnst in der Nähe da vom Klimasland irgendwie auf dem Dorf. Ich habe eigentlich 2 Fragen. Ich frage mich einerseits, wie das Klimasland eigentlich funktioniert, weil wenn du sagst, wir haben da alle irgendwie Hunde, was ist das für eine Kommune? Wie muss man sich das vorstellen?
Das Wort Kommune ist so, ja, genau. Also guck mal, so.
Aber ist die zu gefärbt, das Wort Kommune? Oder?
Ja.
Zu politisch gefärbt? Oder?
Nee. Kommune im Sinne, Kommune sind so Hänger, die ganze Zeit kiffen, bumsen und nichts hinkriegen. So.
Ja, gut, das ist halt so.
Oder, come on, was sagen wir mal, eine Kommune, die so richtig für effektives Arbeiten steht?
So eine richtige Leistungskommune.
Leistungskommune. Eine LK, daher kommt das. Schule. Welche Leistungskommune gehörst du? Bist du denn angehörig?
Ja, okay, fair.
Also guck mal, bei uns ist es so gewesen, das war eine Sendung. Also ich habe diese YouTube-Videos gemacht und dann irgendwann kam der NDR auf mich zu und meinte so, ey, hast du Bock, irgendeine Show zu machen? Und dann meinte ich so, ja, was denn? Und ich gesagt, ja, sag du, keine Ahnung. Ich gesagt, ja, ich weiß es auch nicht. Hier ist eine Liste mit Sachen, die ich mal machen wollte. Das war so eine lange Liste und dann haben die Show genannt, Finn wollte schon immer mal. Und da standen halt 40 Sachen drauf, die ich immer schon mal machen wollte. Flugschein und so ein Scheiß. Und habe ich die erste Folge gedreht. Dann haben wir die irgendwie bei der NDR Talkshow vorgestellt. Dann war die super erfolgreich. Dann wollten die für das erste Jahr 42 Folgen kaufen. Und ich hatte auch eine Agentur damals, ich hatte mich selbstständig gemacht gerade. Ich habe gesagt, so, wann soll ich das denn machen, Alter? Ich habe einen Job, so, ich arbeite hier. Ich wollte ab und zu mal ein lustiges Video drehen. Ich habe gesagt, nee, wir müssen das in der Intensität machen. Dann habe ich gesagt, ey, das geht nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann bin ich da hingefahren, um den abzusagen, mit Hauke damals, den habe ich kennengelernt, der hat für MTV mal so eine Show gemacht. Und ich habe seine Webseite gebaut.
Ich liebe das, dass du sagst, mit Hauke damals, also wüsste ich, wer Hauke ist.
Hauke Gerdes?
Nee.
Legende.
Wirklich?
Finde ich, ja.
No shit.
Also der
mit Hauke halt.
Hauke, mit Hauke. Ja, ich denke, wer ist mein Kumpel halt? Ja. So wie du sagst, der ganze Zeit Evelyn.
Ja, stimmt.
Evelyn Weigert ist das,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Die habe ich mal im Soho ausgetroffen. Und dann hängt sie da immer ab oder so?
Das sieht ja nicht an. Null.
Achso, okay.
Nein, aber es finde ich zu geil, dass du Evelyn nimmst. Das wird sie lieben.
Ich habe sie getroffen. Da war ich mit Isa Dauer. Schöne Grüße an Isa.
Hey, woher kenne ich die?
Isa managt Jolle und die Tokyo Hotel Boys und so ganz viele so Leute. Auf jeden Fall eine gute Freundin von mir und die, mit der war ich da. Sie habe ich besucht und sie hat die ganze, Evelyn war am Nachbartisch und hat gesagt, ah, das ist Evelyn Weigert, die ist so witzig.
Die ist so witzig.
So witzig.
Fucking witzig.
Zehnmal gesagt, wie lustig sie ist. Und ich war immer so, ist ja gut, ey. Ja, ja, sie ist lustig. Und dann ist Evelyn aufgestanden und an uns vorbeigegangen und sie hatte quasi 10 Sekunden. Und in der Zeit war sie so unfassbar witzig, hat so 3 Sätze gesagt, sich dann nochmal, war dann weg, kam wieder noch ein Spruch. Ich dachte so, Alter, ist die witzig.
Ja, Mann, die ist krass, Funny Bones. Ja, 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 voll.
Die ist heftig.
Mhm.
Naja, mein Hauke. Mit dem habe ich dann
cool, diese, Hauke.
Ja, der ist auch wie Evelyn, nur nicht ganz so witzig. mit dem bin ich zum NDR gefahren, um den abzusagen. Ich habe gesagt, ey, ich kann das nicht machen, das ist mir viel zu viel Aufwand. Ich will lieber mit meinem Kumpel sowas machen. Quatsch machen, wir wollen uns mit einem Wasserwerfer von Motorrädern runterpusten und wir wollen Sachen in Brand stecken, Motorrad durch irgendwelche Ringe springen und so ein Quatsch, ne?
So. Ist so krass meins.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Ich liebe Wasserwerfer.
Ja. Deswegen hatten wir immer 85% männliche Zuschauerschaft.
Ja.
Komisch, oder? Mm. Und dann habe ich gesagt, das habe ich denen quasi vorgetragen in meiner Absage und haben gesagt, cool, dann bezahlen wir das.
Das klingt auch ein bisschen wie die deutsche Antwort auf Jackass.
Ich kann nicht leugnen, dass es mich geprägt hat. Auf jeden Fall, das war dann die Idee, den Line zu sagen. Die haben dann gesagt, komm, dann lass das doch machen. Das klingt cool. Und dann habe ich gesagt, gut, dann brauche ich jetzt einen Hof, wo wir das machen können. Dann haben die gesagt, ja, also wir sind öffentlich-rechtlich, musst du dir selber kaufen.
Ja, deswegen konntest du auch nicht Arsch die ganze Zeit zeigen, ne? So wie bei Jackass, weil da wird
doch,
auch sehr
Arsch
viel...
konnte ich zeigen.
Durftest du?
Ja, weil...
Im NDR?
Ja, das war,
du,
pass auf.
Du Revoluzzer.
Ja, ja. Wir haben, da wurde gerade Funk gegründet.
Ah ja.
Diese öffentlich-rechtliche Geschichte für jüngere Leute. Und wir waren das erste Funkformat in Deutschland.
Ah.
Und dann habe ich gesagt, ey, das ist ein bisschen zu krass hier, aber da könnt ihr rein.
Okay.
Ich habe aber mal, wir haben dann eine zweite Sendung mal gepitcht. Die haben wir dann auch gedreht irgendwann beim ARD. Und da habe ich im ARD-Hauptgebäude in Mainz meinen Arsch kopiert, weil du das gerade gesagt hast. Und dann haben wir die Sendung fast nicht mehr produzieren dürfen, weil die das echt nicht witzig
fanden. Da war jemand stänkig.
Ja, und habe ich gesagt, ey, wenn ihr das schon nicht checkt, dann werdet ihr die Sendung auch nicht checken, weil das ist nämlich witzig, seinen Arsch zu kopieren.
Es
da kannst du sagen,
witzig,
was du willst.
Ich möchte das eigentlich auch
machen. Ja, mach doch mal. Fahr mal nach Mainz. Fahr mal nach Mainz und setz dich da
irgendwo drauf. Ja, man braucht halt so einen großen Kopierer, wa?
Exakt.
Ja, sowas habe ich jetzt zu Hause nicht. Vielleicht hier in diesem Gebäude. Es ist so groß,
sowas.
Hier finden wir safe ein. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Das wäre so schön.
Ja. Naja, so fing das an. Und dann haben wir diese Sendung lange produziert und irgendwann, kurz vorm davon, haben wir 4 Jahre, die wollten dann nochmal verlängern. Und dann ist öffentlich-rechtlich halt so ein bisschen so ein Korsett auch im Guten wie im Schlechten. Also die haben das natürlich finanziert, was toll war. Und die haben uns sehr viel Freiheiten gelassen, was auch toll war. Aber ich wollte das größer haben. Ich wollte Veranstaltungen da drin haben. Ich wollte Interaktion mit mehr Menschen, ein Café. Ich wollte eine Motocross-Strecke bauen, Skatepark. Ich wollte all diese Sachen machen. Und die haben gesagt, das geht alles nicht, weil Kommerzialität ist da ja nicht erlaubt, logischerweise.
Ja, völlig klar.
Dann habe ich das auslaufen lassen. Und seitdem sind wir selbstständig. Und jetzt das Klimasland, ein DIY-Erlebnishof. Du kannst jedes Wochenende umsonst vorbeikommen und da spielen.
Und wenn du von uns sprichst und wir haben da alle Hunde, das sind dann die Leute, die da mit dir das aufbauen, betreiben, ladida.
Also das Klimasland hat so 20 Festangestellte und dann halt so 100, 603 € Kräfte so ungefähr, die helfen bei Veranstaltungen. Wir haben ganz viele Events bei uns. Jetzt diesen Monat haben wir, ich glaube, 43 Veranstaltungen in einem Monat.
Und das ist der Eintritt ist kostenfrei, aber wie finanziert sich denn der Spaß?
Es gibt da viel. Du kannst bei uns Keramik bemalen, Schweißkurse machen,
cool,
Minigolf. Kannst du vorher einen Schläger schweißen und dann Minigolf spielen. Wir haben Escape Room gebaut.
Wie lange dauert das, einen Schläger zu schweißen? Das muss ich da an Zeit mitbringen.
Für dich?
Mit meinem handwerklichen Geschick.
Für dich würde ich sagen 15 Sekunden.
Was?
Ja, das ist der Trick. Schweißen denken alle, es wäre schwierig, aber es ist so billig, ey. Das ist ein Ding, wirklich.
Alle Schweißer und Schweißerinnen da draußen so, excuse me?
Ja, naja, wenn ich jetzt ein U-Boot machen wollen würde, okay, ja, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Ja. Aber wenn du jetzt was punkten willst, und das ist die Faszination, die mich seit über 10 Jahren nicht loslässt, du hältst das daran, ja, diesen Schlauch. Da kommt so ein kleiner Kupfermantel da drauf raus, den hältst du ran und machst einmal für eine Sekunde, eine Tonne hält das. Ein Punkt, eine Tonne.
Oh, das ist sehr viel. Also und mehr als eine Heißklebepistole.
Mehr als heiß. Und hast du gerade nochmal, lass nochmal, einmal, ich wandere nochmal zurück in die Zeit, die ich gerade geschweißt habe.
Ich habe noch nicht, ich verstehe.
Das war's.
Ich habe noch nicht ausreichend den Schocker gebracht.
Einmal mache ich noch.
Ist nicht wahr. Doch. Ein Punkt, eine Tonne.
Ja, ein Punkt, eine Tonne. Eine Sekunde, ein Punkt, eine Tonne.
Wahnsinn. Also viele Einsen.
Viele Einsen, eins, eins. Ey, das finde ich wirklich
das
Wahnsinn.
Das ist die heilige Schweißerregel.
Die drei Finger. Ey, das finde ich einfach richtig geil.
Ja,
aber
geil.
Machst du, also weil du jetzt da so dich so drüber lustig machst.
Ich mach mich gar nicht lustig.
Ja doch, bist schuld.
Findest du?
Nein, nein, aber du kannst das doch auch. Du bist doch, kommst du irgendwie vom Land oder so?
Nee.
Achso, hab ich gedacht.
Wieso das denn?
Weißt du, ich hab mich so
ich komme aus einer kleinen Stadt.
Du hast vorhin Moin gesagt. Als
ja,
du
ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen.
Irgendwie ist das Wort Moin für mich so ländlich konnotiert. Da denkt man sofort, du bist halt Landei.
Aber in Hamburg sagen sie auch Moin.
Ja, absolut korrekt. Das stimmt voll.
Aber sie sagen es vielleicht noch ein bisschen kürzer.
Moin?
Moin. Und auf dem Land vielleicht ein bisschen Moin.
Nee, du kannst, aber nee, du hast schon recht, das hat überhaupt nichts mit Land zu tun.
Nee, aber ich komme aus einer kleinen Stadt, auch jetzt ländlich, aber 30.000, Bad Oldesloe, das geht doch sicherlich
was. Das ist riesig.
Geht so. So bis zur Schule habe ich 5 Minuten mit dem Rad gebraucht, also wirklich nicht lang, weil man jetzt in Berlin wohnt, ist wirklich alles auf einem. Ja. Es ist auch so wild, wenn ich jetzt zurück nach Bad Oldesloe komme und dann irgendwelche Strecken mache. Ich bin immer wieder überrascht, mein Gott, ich bin schon da.
Wie schnell
das geht. Ich kann es buchstäblich laufen.
Aber wohnst du schon die ganze Zeit jetzt in Berlin? Schon?
Seit 15 Jahren?
Okay.
Ja, also 2011 bin ich hergezogen, nach meinem Bachelorstudium.
Hm. War das wichtig für deine Selbstständigkeit und so, Berlin?
Ja, ich denke schon.
Ja?
Ja, ich denke schon, dass ich mich nicht in die Selbstständigkeit nicht gewagt hätte, wenn ich nicht in so eine große Stadt gezogen wäre.
Hast du so Supporter oder Supporterin, die das ermöglicht haben, wo du sagen würdest, ey, ohne die hätte es niemals geklappt?
Ja, meine damalige...
Evelyn Weigert.
Evelyn Weigert, alle Grüße gehen raus. Sie hat mich groß gemacht. Nee, das war meine Chefin von einer Agentur, in der ich ein PR-Volo gemacht habe und da kläglich gescheitert bin. Es hat überhaupt nicht gepasst, so von den beruflichen Vorstellungen, was sie wollte, und es war auch voll die kleine Agentur. Dann hatte ich die Möglichkeit, so einen festfreien Redaktionsjob anzunehmen. Und das ist aber halt eben in der Selbstständigkeit. Und dann hat sie mir dabei, also sie hat, weil sie selber Unternehmerin ist, hat mir richtig krasse Ratschläge damals gegeben. Und ich war halt 22 so und hatte halt gar keinen Plan von Selbstständigkeit.
Das ist cool.
Und die war eine starke
Frau. Ich finde das richtig toll, wenn es so Leute gibt, die dich so, also die dir wirklich was mitgeben wollen, ohne sich dann so festzuhalten an dir und mitzureisen.
Ja, das war auch gar nicht deren Interesse. Die hat mir halt auch einfach so ganz pragmatische, aber wirklich wichtige Tipps gegeben, wie man in der Freiberuflerschaft halt dafür vorsorgt, sich immer einen finanziellen Puffer zur Seite zu legen für die Steuer.
Weil daran krepieren 80% der Leute.
Exakt, daran scheitern die meisten in der Selbstständigkeit, weil sie nicht in der Lage sind zu sparen letztlich.
Richtig, richtig smarte Freunde und die haben immer ein gutes Jahr und dann sind die weg.
Wie meinst du das?
Naja, du gründest irgendwas, jetzt hast du ein super Jahr und danach kommen Vorauszahlungen etc. und so und dann bist du weg.
Das
ist so, krass, das habe ich nicht gewusst. Jetzt,
ja.
Also.
Ja, das ist das Ding.
Aber es ist ja auch einfach, ich meine, Kritik schon immer, ne? Deswegen finde ich Wirtschaftlichkeit irgendwie wichtig, dass du sagst, also es gehört halt in die Schule und so, ne?
Das stimmt. Steuer generell und in der Lage sein, irgendwie Finanzpläne aufstellen, sodass man halt gut abgesichert ist. So.
Kennst du dieses Hörbuch Rich Dad, Poor Dad?
Nee.
Das ich mal irgendwann gehört.
Ist das auf Englisch?
Ja. Das ist aber auch auf Deutsch. Ich glaube, das heißt dann reicher Vater, armer Vater.
Ach, das ist ja 1:1 übersetzt. Ne?
Also vielleicht heißt es auf Deutsch Orange Dad Poor Dad. Auf jeden Fall geht es darum, das fand ich ganz, ganz wichtig so, dass ein Typ, der wächst auf und er kommt aus einer armen Familie und sein Vater ist arm. Ja, und er hat einen richtig guten Freund und das sozusagen, der hat wiederum einen Vater in einer ganz reichen Familie und der ist so logischerweise reich, ne? Er wächst zwischen diesen zwei Welten auf. Und das heißt, er bekommt alles von seinem armen Vater und von seinem reichen Vater, wenn du so möchtest, also sein Ziehvater, mitgegeben. Das bedeutet, der reiche Vater bringt ihm alles bei über Steuern, die Welt, Wirtschaftlichkeit und so, was dazu führt, dass reiche Leute oft reich bleiben, weil sie halt aufgewachsen sind und das alles mitbekommen haben. Und arme Leute bleiben arm, das kannst du ja auch nicht pauschalisieren, in dem Buch ist das so, dass du sagst, Weil die das nie gelernt haben. Mhm. Und da kriegst du aber ganz andere Sachen mit. Menschlichkeit, mhm. Miteinander und so. Und das heißt, er hat das Beste aus beiden Welten. Und darum geht es in dem Buch. Also, was kriegst du sozusagen gedanklich mitbekommen von einer Familie, wo es um Menschlichkeit geht und Miteinander und soziales Miteinander umgehen? Und aus einer reichen Familie rund um, wie erhalte ich eigentlich
das Vermögen.
Vermögen und wie gehe ich in dieser verrückten Welt, wo man überall Fehltritte machen kann, irgendwie, also wie komme ich da durch?
Aber gab es dann das, also in der Welt oder in dem Hörbuch gibt es dann keine Menschlichkeit oder familiäres Miteinander in der reichen Familie? Oder war das
es
eher...
Es wird sehr überzogen so dargestellt, ich weiß gar nicht, ob das real ist oder nicht, aber ja, also auf jeden Fall zurückgeblieben sozusagen. Da drin ist das so ein bisschen
verkümmert.
Ja, verkümmert, genau. Mhm. Ja. Ja, also irgendwie ist da, glaube ich, viel Wahrheit dran. Die Leute, die ich kenne mittlerweile, die Geld haben, in deren Leben geht es um andere Dinge als bei meinen besten Freunden, die überhaupt keine Kohle haben. So, und die haben ganz andere Themen sozusagen. So. Und das fängt ja schon an in so einer Situation, wo man dann sagt, das haben wir auch gerade gemerkt, wenn ich sage so, hä, wie, du hast keine GmbH zum Beispiel.
Ja.
Weißt du?
Also ich glaube, jetzt wirkt es aber auch im Zweifel so, dass ich so unternehmerisch so ganz naiv bin ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. So, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern einfach nur, man hat da halt keinen Bock drauf. Das checke ich auch. Weil es halt
null.
Genau. Es ist so. Ich verstehe das komplett.
So lahm. Aber also ich hätte.
Ich liebe Würgegeräusche, wirklich ohne Scheiß. Oh, das finde ich so geil. Als Reaktion auf irgendwas. Es ist immer gut eigentlich.
Aber vielleicht kriege ich da nochmal ein kleines Business-Coaching von dir. Jetzt müssen wir aber nicht unbedingt diesen Podcast austragen. Dass du mal nochmal. Hast du eine Holding oder so ein Shit? Weil das checke ich auch nur. Ja. Aber hast du, ne? Safe. Ja. Also eine Holding ist dann, ich habe so viele Fragen.
Aber die brauchst du zum Beispiel überhaupt nicht.
Ah, brauchst du gar nicht.
Nee, die also kommt drauf an, was du noch vorhast in deinem Leben, aber die brauchst du jetzt nicht zwangsweise. Es gibt da Leute, die machen das halt super kompliziert und ich glaube, man kann das halt ganz einfach machen. Und es gibt so Tricks, also Tricks auch gar nicht Tricks. Es geht echt nur, und das, es geht auch nicht darum, irgendwen zu bescheißen oder so ein Quatsch. Es geht nur darum, darin optimal wachsen zu können ohne Stress.
Mhm.
So, und das ist das. Ich habe halt keinen Bock auf diesen ganzen Nervkram. So,
also du, okay. Also
einen einfachen Weg wählen, der es mir dann ermöglicht, unternehmerisch halt viel zu machen. Und mit unternehmerisch meine ich halt machen. Ich will einfach viel machen.
Mhm.
Und dafür braucht man halt so Vehikel. Ja? Also manchmal willst du von A nach B, brauchst ein Auto. So, und so ist es da halt irgendwie auch. Ich denke, du brauchst dann halt irgendein Firmenkonstrukt oder das war mein erster Schritt, einen geilen Anwalt finden, einen geilen Steuerberater finden.
Geilen Anwalt!
Einer, der nicht nervt.
Der nicht nervt, fair.
So, weißt du, und ein Steuerberater, der nicht die ganze, ich will das alles gar nicht, weißt du?
Hast du einen geilen Steuerberater?
Ja. Ich habe mir wirklich am Anfang ein gutes Setup aufgebaut an Menschen, damit ich super schnell Sachen machen kann.
Ist auch übrigens der heilige Gral bei allen Menschen, die ihre Steuern selber machen, beziehungsweise in der Selbstständigkeit sind. Der heilige Gral ist ein geiler Steuerberater, ja, oder eine geile Steuerberaterin.
So wie so eine geile Frauenärztin. Ja. Dann sagst du, ey, die zwei Sachen, die du wirklich brauchst, ist gute Frauenärztin und ein guter Steuerberater.
Eine geile Frauenärztin, ja, Mann. Geile Gün ist der Knaller.
Geiler Steuerberater. Boah, die beiden Sachen, glaubst du nicht, ey. 40% mehr Lebensqualität.
Das ist ganz sicher so. Weil das wird nämlich auch, es wird manchmal so hinter vorgehaltener Hand unter Selbstständigen gesagt, so, hast du einen geilen Steuerberater? Und alle immer so, nee,
Mann, das ist auch richtig scheiße. Du wirst ja auch keinen neuen mehr, weil die alle so crazy überfordert sind.
Ja.
Ich hoffe, KI löst dieses Problem jetzt einfach, dann brauche ich das alles nicht mehr. Weißt du? Weil das ist ja eigentlich ein selbstgemachtes Problem.
Unser ist es, kompletto.
Genau.
Ja, ich meine, wir bräuchten eigentlich keine Steuerberater, wenn das Steuersystem nicht so fucking komplex wäre.
Genau, und also KI versteht das ja sehr gut, weil das kann man ja alles sehr gut nach, ist gut dokumentiert, unser Steuergesetz.
Das heißt,
im Grunde, wenn man jetzt dürfte und so, kann es ja einfach alles an der Maschine abgeben.
Geiler Finanzpodcast, der das hier gerade
hört. Ja, wirklich, mega scheiße, lass mal umswitchen. Aber du merkst, ich habe auch so einen Podcast mit einem Kumpel.
Ja, habe ich gehört.
TMDA heißt der, genau, Teenager mit deutschem Akzent. Und da geht's. Der ist auch Musiker, ne? Also der hat mich damals entdeckt, wenn du so möchtest.
Wie heißt
der?
Ist nicht Hauke?
Nee, Nisse. Nee, Hauke, der ist Nisse, Hauke. Nisse Ingwersen. Mhm. Genau, ist ein sehr guter Freund
Name.
Von mir. Nisse, ne?
Ja. Der könnte auch bei Pettersson und Findus
auch geiler Typ.
Ja. Stark, okay, weiter, sorry.
Und genau, Nisse ist Songwriter und der macht halt nur so Kreativkram.
Mhm.
Und ich ja auch, also das ist ja mein Leben. Aber ich habe die Rolle in dem Podcast als sozusagen Startup-Fuzzi, weil ich jede Woche verschenke ich eine Startup-Idee. Wir haben jetzt 60 Folgen, ich denke mir immer neue Firmen aus. Irgendwelche verrückten Sachen und die stelle ich ihm vor. Er muss sie bewerten und sagen, würde er investieren und stellt da so Fragen, versucht mich klein zu machen. Und ich versuche die Idee halt stark zu halten. Ja? Das ist unsere Rollenverteilung. Und da bin ich auch so eine Art Wirtschaftsarschloch geworden, sozusagen in dem Podcast als Rolle mehr oder weniger, weil es mich wirklich interessiert. Also
kannst du mal eine von den Ideen schon droppen, die schon raus ist, jetzt nicht von den anstehenden. Wie viele Folgen macht ihr? 60, sagtest du?
Wir haben jetzt 60 gemacht, wir machen jede Woche eine.
Ach so. fällt jede Woche auch eine Startup-Idee ein.
Ja, ich habe noch viel, viel mehr.
Hat KI da geholfen?
Nein, nein, niemals. Also, wichtige Regel fürs Leben, KI immer super für Datenaufbereitung, Auswertung, Präsentation machen und so, aber Ideenfindung, Kreativität niemals verwenden.
100%.
Kannst ja auch keinen Witz damit schreiben, oder?
Mhm.
Aber hast du probiert, ne?
KI ist nicht witzig. Ja,
geht gar nichts.
Geht ist gar nicht witzig. Gar so, ganz, ganz niedriges Dad-Joke-Niveau.
Genau. Also, genau. Und bei Kreativität halt auch. Ich meine, guck mal, die Idee ist, die Idee der Idee ist ja etwas Neues, sich auszudenken.
Ja, ja.
Und genau das ist ja gerade noch nicht so richtig möglich.
Ja, ey, let's see, ne? Ich
würde ja alles kommen.
Würde noch nicht mal drauf wetten, dass die KI nicht irgendwann krass witzig werden kann. So.
Oh, oh. Aber sie kann sich nicht auf eine Bühne stellen und dann.
Nee, ist richtig. Also
und Millennial-Songs.
Genau. Singen. Ich mache mir nicht große Sorgen um sowas wie das Live-Business, aber so, also Witze kreieren im Bereich Video.
Ja, ja.
Come on.
Mucke auf jeden Fall Riesenthema gerade. Alle scheißen sich in die Hose, weil es gerade gut
also
abgeht.
Content im Sinne von irgendwelche Texte für Webseiten und Blogs ist alles.
Voll.
Also, das ist obsolet.
Gerade eben, als ich da vorne saß mit dir, habe ich meinen Bot noch einmal kontrolliert. Ich habe so einen Agent, der schreibt jetzt die ganze Zeit ich habe so ein kleines Tool gebaut, Vector heißt das, damit kann man Bilder vektorisieren.
Mhm.
Und der macht jetzt die ganze Zeit im Hintergrund SEO-Optimierung und schreibt neue Texte und er veröffentlicht neue Blogs und schickt mir immer, ey, ist rausgegangen, wir haben coolere Keyword-Positionen, soll ich noch irgendwas tun? Dafür ist es super. Startup-Ideen, es gibt halt welche so aus dem Evil-Bereich, zum Beispiel Google Maps Premium, dass andere, wenn du bezahlst, werden andere Fahrerinnen um dich herum geroutet, damit du eine freie Bahn bekommst. Und dann wird quasi so ein Fake-Stau angezeigt, wo du bist, damit du freie Bahn hast.
Okay, aber es ist also du kommst nur mit der Startup-Idee und Nissen Ingwersen muss dann sagen, ja, aber.
Geht da nicht.
Geht
oder
nicht, weil die sind das Regularium.
Ja, oder
das.
Ethisch oder kannst du sonst was sein, ja?
Ja,
es
okay.
Es gibt da alles. Also, ach Gott, ey, wir haben so abgedrehte Scheiße gemacht. Knatsch-Simulatoren für irgendwelche Bodenplatten, dass so ein Althaus. Also
dass du beispielsweise unter das Laminat kannst du so ein bisschen Althausgefühl.
Genau, und dann geht das halt weiter. Es gibt das, das haben wir, wenn du Burani-Money hast, weißt du, wie Andreas Burani.
Was ist denn Burani-Money? Ist der so fucking rich?
Andreas Burani ist sehr vermögend, ja.
Ja, gut für ihn, ne? Der hat auch einen Knaller-Song.
Absolut. Ich will das überhaupt nicht. Ist ja super, dass er das hat. Wir haben dann gesagt, es gibt dann Burani-Money-Pakete. Das ist sozusagen Full-Package, wenn du alles buchst.
Okay. Aber wieso kommt ihr auf Andreas Burani ausgerechnet?
Das ist der, guck mal, der Podcast ist... Ich würde ihn fast als Neurodivergenztest beschreiben. Es geht wirklich darum, ich halte viele Vorträge, da rede ich da echt auch viel drüber. Das ist mein Übungsspielplatz fürs Gehirn. Der ist so schnell, der Podcast. Wir haben so die Themen von Gemischtes Hack aus einem Jahr sind bei uns in einer Folge.
Mhm.
Da wird nur abgefeuert. Mhm. Und in der Folge, also für alle Menschen, die schnell im Kopf sind, versucht's mal. Steigt mal irgendwo ein, scheißegal. So ab der Hälfte nimmt das Ding immer Geschwindigkeit auf. Und dann lassen wir 12.000 lose Enden rumhängen und am Schluss knoten wir die alle wieder zusammen. Das heißt, wir haben ganz viel so Zurücksprünge und weißt du? Und
okay, Callbacks.
Und vorher nur, genau.
Callbacks nennt man das im Comedy-Bereich.
Ja, sehr genau. Und dann aber halt in einer richtig krassen Intensität. Und die Idee dabei ist halt, ich habe irgendwie eine Idee. Und dann überspringe ich die erste Lösung, die zweite, die dritte und bei der vierten, wo es verrückt wird, da steige ich wieder ein.
Okay.
So, je komplizierter es wird und je verrückter es ist, desto besser ist es. Und darin challengen wir uns gegenseitig. Und ich glaube, das ist eine Art Übung, die der Mensch versus KI sozusagen richtig dringend braucht. Weil wenn du anfängst, so im Mittelspektrum unterwegs zu sein, in der logischsten Antwort darauf und wenn dein Witz so wäre, dass ich den gucke und ich kann schon den nächsten Satz mitreden, dann bist du ja auf der falschen Spur.
Okay, und das heißt, man sollte eigentlich gar nicht Burani Money hinterfragen?
Doch, doch. Das kann man ruhig machen. Das kann man ruhig machen. Ich will nur sagen, wir bringen solche Insider sozusagen da rein. Das sagen wir einfach und keiner erklärt
und keiner
es oder
erklärt
so.
Es, okay.
Und du musst dir dann halt überlegen, Burani,
what
Andreas
the fuck is Burani,
Burani. Ja, genau.
Und dann denke ich mir, was macht eigentlich Andreas Burani? Und dann ist mir eingefallen, dass Andreas Burani sehr erfolgreich bei Vajana 1 und 2 den Dude gesprochen hat, diesen Halbgott. Hast du Vajana gesehen? Hammergeil. Disney-Film ohne Witz.
Ja?
Ja, man kann ich dir voll empfehlen.
Wikinger oder sowas?
Nee, spielt, ich glaube, in so Französisch-Polynesien ist ein Mädchen, das auf weite Reise geht.
Cool.
Ein großes Abenteuer.
Und er spielt das Mädchen?
Nee, er spielt so ein Halbgott.
Ah ja, okay.
Wirst schon sehen.
Oh, cool.
Und der singt dann halt auch, ist ja klar, ist ja ein Disney-Film.
Und, ach, cool.
Und da dachte ich so, Alter, fuck, ich kenne doch diese Stimme. Und ja, tschüss, ist Andreas Burani.
Hast du schon mal einen Film synchronisiert?
Ich, nein.
Ich durfte schon mal machen.
Ja, das denke ich mir. Also, Finn, was hast du nicht gemacht?
Das war richtig cool, Mann. Da habe ich, hab ich einen Hai gesprochen.
Geil, welchen? Bei welchem? Aber
welcher
nicht,
Film?
Aber nicht Kleiner Hai, Großer Hai.
Nee, so. Also, war schon geil. Ich
aber war es eine Disney-Produktion oder was?
Nee, Universal. Gangsters Gang heißt der Film. Zusammen mit Kurt Krömer hat jemanden gesprochen.
Nice.
Und noch zwei andere haben Leute gesprochen. Und ich durfte den Hai sprechen. Und das war richtig cool. Zwei Tage, das Einsprechen macht so einen
macht
Bock.
Macht Spaß, Alter.
Oder? Ja, das wäre auch genau das Richtige für
ja,
dich.
Ja, das kann ich mir auch
du hast eine geile Stimme dafür.
Ah, oh, danke.
Ja, wirklich. Guck mal, das auch. Du kannst switchen, die Charaktere, so, die kann richtig happy sein, schnell reden, aufgeregt.
Ja, ich hätte da auch mega Bock drauf. Also falls auch immer, falls das jemand da draußen hört, ich wäre bereit.
Das ist ein mega Job. Also, das mach mal.
Ja, ich meine, es muss ja jemand kommen, der sich...
Mach doch selbst. Hörbuch.
Ich habe mein Buch vertont.
Oh ja.
Das habe ich gemacht.
Ja, okay.
Das hat
du musst einen kleinen Charakter
gemacht.
Spielen. Ich sehe in dir so... Ich hätte eine Rolle für dich, aber ich habe kein Geld für dich.
Halt, Moment mal. Hast du kein Burani-Money?
Nee, aber Burani könnte ich ja dazu holen.
Wir können ja Burani mal fragen.
Ja, aber Money hat für unseren
Podcast. Ja, ganz genau.
Ich habe so eine Geschichte auch fürs Klimasland. Esras Abenteuer heißt das.
Okay.
Die Story ist, ich bin sozusagen ganz alt, ich bin ein Opa.
Also geht's um dich?
Nee, es geht um Esra, das ist meine Enkelin und es geht um das Klimasland und das ist jetzt in 40 Jahren oder so und Esra ist meine Enkelin und die ist so eine super Tüftler-Superstar. Mich sieht man gar nicht, nur die Hinter-Backstory sozusagen.
Got it.
Und sie wuselt in den Klimasland, Werkstätten rum und baut die ganze Zeit so verrückte Sachen mit ihren Freundinnen.
Cool.
Und das Klimasland ist das Klimasland, aber es ist halt super in die Jahre gekommen und wir haben viele, viele Probleme. Und Esra kümmert sich immer darum, alles so zu reparieren und so. Und es hat so einen Touch, die Story ist, ich hatte immer Angst, dass Ideen verloren gehen, was ich wirklich habe übrigens. Ideen dürfen niemals verloren gehen. Das ist unsere Währung. Das ist das, was Menschen ausspucken, Inspiration für andere und so. Deswegen habe ich einen Roboter gebaut, der heißt Klotzi. Der kann seinen Kopf aufmachen und da sind alle Ideen der Welt drin gespeichert.
Moment mal, den hast du wirklich gebaut?
Nee.
So wie die Eiermaschine?
Nein.
Also ich meine, ich traue dir zu, to be honest.
Nee, das ist eine magische Figur auch.
Okay, aber einfach so einen, wo man einfach so Zettel reinwirft mit seinen Ideen. Wäre auch sweet.
Ja,
okay.
Gute Idee. Aber.
Ja, tatsächlich, weil Hand aufs Herz, ohne Witz, ich würde dir zutrauen, dass so ein Ding im Klimasland rumlaufen würde.
Ja.
Und dann könnten die Leute ihre Ideen rein.
Also es gibt den Roboter, der steht da als Maskottchen, wenn du so willst. Der kann halt noch nichts. Der könnte theoretisch die Hand bewegen und den Kopf drehen und so.
Ja, super.
Aber den Kopf aufmachen und Ideen reinschmeißen, finde ich eine sehr gute Idee von dir. Also,
kannst du haben.
Danke, da haben wir eine Sache ausgetauscht.
Ja.
Modifizieren und Roboter den Kopf aufmachen. Ja. Wenn du die beiden Sachen schon hörst, dann weißt du, was das hier für eine komische Folge ist.
Das stimmt. Ein bisschen wilder Ripp, ja, aber ist cool. Okay.
Also genau, und dieser Roboter, den musst du dir so vorstellen, sieht richtig niedlich aus und der hat so Hosenträger aus Zollstöcken und wenn er die so auseinanderzieht und knallen lässt, dann schlatschen die so an seinen Körper und dann verschwindet er. Und so kann der auftauchen und immer wieder, der taucht irgendwo auf. Und der hat so einen geilen Charakter, weil der hat ja alle Ideen da drin. Und der ist halt sehr übermütig und glaubt immer, er kann das jetzt alles reparieren. Und dann taucht er auf, wenn Esra und ihre Freundinnen Probleme haben oder so. Also wenn dir nichts einfällt, so das ist die Geschichte. Wenn du gerade feststeckst, du hast keine Lösung für ein Problem oder so, dann kommt Klotzi. Und sagt, ja, alles kein Problem. Guck mal, ich habe alle Ideen in meinem Kopf. Und macht ihn so auf, wir könnten zum Beispiel. Und dann kommt irgendwie sowas, eine Rakete drunter bauen, dann fliegen wir zum Jupiter oder so, weißt du, so.
Okay, und ist Klotzi auch neurodivergent?
Weiß ich nicht. Ja, könnte ja sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ziemlich aufgedreht. Und da sehe ich irgendwie eine Rolle für dich. Potenziell könntest du sogar Esra sein.
Hast du vor, dass du, hast du diese Geschichte schon komplett niedergeschrieben, oder?
Also, es war so, wir wollten da eine Serie draus machen.
Und also, visuell?
Ja, genau. Mhm. Es sollte, eigentlich ist es das neue Bibi und Tina, meiner Meinung nach.
Mhm. Okay, ich meine, wir stapeln gar nicht tief hier.
Das ist das Beste von allen.
Iconic!
Es ist das Beste aus allen Welten. Also, wir haben Bibi und Tina, wilde Kerle, bisschen Harry Potter, drei Fragezeichen. Wir haben von allen Sachen das, was ich liebe, zusammengepackt sozusagen.
Okay.
Oder was auch Ole, Henriette und ich habe da mit vielen Leuten.
Ole, Henriette, Hauke.
Das sind Freunde von mir, die Filme machen. Und die haben eine Produktionsfirma. Mit Ole habe ich damals auch meine Dokumentation produziert und so.
Die in Italien?
Nee.
Eine andere.
Ich habe eine Doku über mich mal irgendwann gemacht, natürlich. Oder sonst war es, wie seine eigene Biografie zu schreiben.
Die selbstreferenziell. Ja.
Das war damals zu meinem zweiten Album, ersten Album.
Was denn?
War ein Kumpel dabei.
Hast du einen Schal dabei getragen?
Und die ganze Zeit mit Raucherspitze?
Ja, das wäre so schön. Oder so ein bisschen Kinski-mäßig.
Ja, genau. Immer nur
irgendwen angeschrien.
Du hast den Scheiß im Kopf!
Schön, ja, die gucke ich mir mal an. Geil. Finde ich gut.
100.000, alles, was ich nie wollte, heißt die.
Okay.
Dafür haben wir damals einen eigenen Streaming-Service gebaut. Während Corona war das und so. Lange Geschichte, scheißegal. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen, haben wir da überlegt, diese Serie zu machen. Und da war die ursprüngliche Idee, jeder von den Klimasand-Charakteren hat sozusagen ein Mini-Me. Eine kleine Person, die in der Serie Esras Abenteuer mitspielt. Und wir begleiten die. Das heißt, es gibt Esras Abenteuer als Serie. Dann gibt es einen YouTube-Channel, wie wir die Kulisse von Esras Abenteuer bauen. Das ist der Klimasand-YouTube-Channel. Dann gibt es einen zweiten YouTube-Channel, wo wir die Charaktere dabei begleiten, berühmt zu werden. Weil das wird ja sehr erfolgreich werden, das ist ja klar.
Völlig klar.
Ja? Der Vorteil an einem Klimasand als visueller Ort, als physischer Ort war dann, dass du jedes Wochenende vorbeikommen kannst und in der Requisite, du kannst sie besuchen.
Ah.
Weil das ist das Klimasand. Du kannst da hingehen und wir drehen da.
So wie man früher GZSZ-Studios.
Ja, exakt so. Nur, dass du
Daniels Bar, oder?
Ja, oh.
Hab ich reingezogen, war geil. War geil. Ich war 13.
Genau, Hammer. Das haben wir gemacht und haben dann angefangen, Drehbücher dafür zu entwickeln. Wir dachten, wir machen eine Serie und dann alle zwei Jahre machen wir einen Spielfilm fürs Kino. Das war die Idee. Und dann haben wir dafür, glaube ich, auch, Ole hat das damals gemacht, ein Drehbuch geschrieben, auch einen Zuschuss dafür bekommen und so. Und dann hatte ich meinen super Shitstorm und dann war das alles vorbei.
Hey, aber jetzt nimmt ihr es wieder auf.
Genau, ich würde jetzt erstmal starten mit einem Hörbuch.
Hörbuch, ja.
Auf welche Rolle hast du Bock? Es gibt Esra.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch so Freundinnen und Freunde von
mir. Nee, die Hauptrolle.
Hättest du Bock?
Völlig
ne?
klar.
Aber du.
Hey, ja, voll gerne. Hä, hey, natürlich, klar. Hätte ich mega Bock zu.
Hör mal, wenn ich dich jetzt so höre, ich mach mal die Augen zu.
Okay, ich muss jetzt was sagen.
Stell mal vor, Esra ist so, da können wir nochmal überlegen, wie alt sie ist. Irgendwas zwischen 8 und 12, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt sag nochmal so einen kleinen Abschlusssatz, damit ich mich in die nächste Folge reinträumen kann.
Okay.
Also Esra ist auf ihrem Hof folgende Problematik. Die Achterbahn ist ausgefallen, sie muss jetzt schnell repariert werden, ihre vier Freunde kommen zusammen, sie weiß nicht so ganz genau, wie ist das, die Pedale ist Schrott, die Leute, der Druck steigt, die und so.
Aber warum steigt der Druck?
Weil da viele Leute auf dem Hof unterwegs
okay.
sind.
Okay, oh Mann, da müssen wir uns aber wirklich dringend jetzt beeilen. Die Achterbahn ist Schrott. Aber ja, was machen wir denn da? Ich würde vorschlagen, wir warten auf die zweite Episode, denn dort wird mir ganz sicher was einfallen. Aber bis dahin muss ich erstmal ein Nickerchen machen. Ganz ehrlich, Prioritäten, meine Lieben.
Süß, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen.
Schauen wir mal. Gucken wir uns mal in der zweiten Episode, schauen okay, wir dann nochmal drauf. Dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder und bis dahin habe ich dann vielleicht auch ein bisschen was Inspirativeres als Auweia.
Aber ich mag deine Stimme da drin. Ey, ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, ich mich
bis
auch.
Dann.
Bis dahin.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Freunde der Weisheit, das Philosophische Radio, der Philosophie-Podcast von WDR5, ist ein besonderer Ort. Ein Forum, in dem ich mit meinen Gästen über große Ideen, neue Gedanken und überraschende Perspektiven spreche. Ein Denklabor, in dem wir gemeinsam mit Ihnen über die Fragen diskutieren, die unsere Gegenwart prägen. Vom Klimawandel und unserer persönlichen Verantwortung, über Entscheidungslogik und Ideologien, über Weisheit und Selbsterkenntnis, bis hin zu den großen Menschheitsthemen wie Hoffnung oder der Frage nach dem Tod. Ich bin Jürgen Wiebeke, Ihr Host des Podcasts, und ich will Ihnen einen neuen Blickwinkel ermöglichen, erklären, was hinter gesellschaftlichen Entwicklungen steckt und Sie einordnen, damit Sie sich eine eigene, fundierte Meinung bilden können. Und ich möchte Sie inspirieren, wenn es darum geht, Wandel zu gestalten oder Sinnfragen neu zu denken. Ich lade Sie ein, mitzudenken und sich einzubringen, denn dieses Format lebt vom gemeinsamen Denken. Den Podcast, das Philosophische Radio, finden Sie in ARD Sounds, jeden Montag mit einer neuen Folge. Denken Sie mit, aber grübeln Sie nicht zu viel.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Ich fand's richtig, richtig schön. Also dieses smart, schnell im Kopf, das finde ich sehr wichtig und richtig witzig. Irgendwie mag ich die gerne. Sie hat eine extrem sympathische Stimme und ich kann sie mir gut vorstellen, auch für egal welche Rolle ich irgendwann mal zu besetzen hätte, wäre sie super. Ist sehr, sehr sympathisch. Also weiß man ja vorher nie und sie hat ja so intensive Insta-Videos und so, da weiß man auch nicht, aber bei mir bestimmt genau das Gleiche, dass man halt immer nicht einschätzen kann, wie ist die Person wirklich. Und sie ist super, super, super nett.
Das war schön. Das war ein schnelles Gespräch, hat mega Spaß gemacht, ein sehr schlauer Mann. Bin gespannt auf die nächsten Episoden, weil er hat wirklich sau viel gemacht, aber er ist auch sehr versiert da drin zu reden. Und da wollen wir noch mal ein bisschen tiefer. Da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Episode.
Also mich interessiert, ich glaube, sie hat zum Beispiel noch gar nicht von ihrem Kind geredet. Das interessiert mich schon, weil das irgendwie ihre gesamte Karriere ja begleitet in irgendeiner Form. Darüber will ich was erfahren, auch weil ich ja super Angst davor habe. Dann vor dieser ganzen Angstgeschichte oder ihre nicht vorhandene Angst bei Auftritten und so, das will ich auch nochmal rausfinden, warum. Warum hat sie das jetzt so hinbekommen? Vielleicht gibt es auch Tipps für mich. Und ich muss sie natürlich irgendwie überzeugen, meine Serie mitzuspielen da.
Finn kann sehr gut über seine Projekte sprechen und natürlich auch über all die Dinge, die ihn persönlich so betreffen. Was ich noch nicht so ganz wahrgenommen habe, ist so eine Verletzlichkeit vielleicht auf eine Art, was ich jetzt auch nicht unbedingt immer sofort bei jemandem erleben muss. Aber das würde mich total interessieren. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass er irgendwie eine Fassade ist. Ganz im Gegenteil, der ist super real und mega authentisch. Aber ich glaube, er ist einfach sehr geübt da drin, Dinge von sich zu erzählen und preiszugeben. Und deswegen frage ich mich, ob man vielleicht noch eine verletzlichere Seite von ihm irgendwie kennenlernen kann.
Mir ist hängen geblieben, dass sie Einzelunternehmerin ist und irgendwie keine GmbH gegründet
hat. Was krass hängen geblieben ist, was für ein unternehmerischer Geist er auch hat, er einfach besitzt. Das finde ich stark und auch sehr eindrucksvoll. Und dass er sehr witzig ist. Ist sehr witzig und vor allem hat er einen guten Humor, weil er lacht über meine Witze. Und dann hat er ja ganz offensichtlich einen exzellenten Humor.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Amelie Kern und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Maximilian Frisch, Lukas Hambach und Alexander Stößlein. Sprecher Jan Bracht. Line-Producer Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Franzi Malik, Anna Stockheim und Marie Niemann.